Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wir reden heute über ein Thema in der Lebenszeit, das unter die Haut geht. Es geht um den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Ein Thema, das in den Medien immer wieder präsent ist, wenn etwa über weltweit agierende kinderpornografische Netzwerke im Internet berichtet wird. Wenn die Kritik an der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs zum Beispiel in der Kirche wieder einmal aufflammt. Oder wenn Einzelfälle des Missbrauchs dargestellt werden, zum Beispiel in Vereinen, der Schule oder im privaten Umfeld. Wir schauen gerade heute auf dieses Thema, weil heute der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt ist. Und weil gestern das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs eine Kampagne vorgestellt hat mit dem Titel »Schieb den Gedanken nicht weg«. Wo also stehen wir in Sachen Aufarbeitung? Was wissen wir über das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in der Vergangenheit und heute? Welche Lehren haben wir daraus gezogen, ziehen wir daraus? Und was können wir heute tun, um Kinder und Jugendliche zu schützen? Gegen das Wegsehen, wie Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden können, unser Thema. Und Sie können anrufen, uns Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen, Ihre Anregungen auch schildern. Gerne, wenn Sie mögen, natürlich auch anonym bei diesem Thema. Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Kerstin Klaus ist bei uns hier in der Runde. Frau Klaus, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, ein Amt der Bundesregierung für Betroffene und auch deren Angehörige und für die, die sich gegen sexuelle Gewalt engagieren. So steht es jedenfalls auf der Internetseite, auf Ihrer Internetseite. Ingo Fock ist bei uns. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins gegen Missbrauch in Göttingen. Herr Fock, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Und mit in der Runde, kurz einfristig eingesprungen, dafür herzlichen Dank, Christine Bergmann. Sie ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und Frau Bergmann, Sie waren auch Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, und zwar in den Jahren 2010, 2011. Guten Morgen erstmal auch Ihnen.
Schönen guten Morgen.
Frau Bergmann, wir reden heute, wollen heute in dieser Sendung über das Hinsehen reden. Das ist ja auch das Thema, das große Thema auch der Kampagne, die im Mittelpunkt auch vielleicht dieser Sendung auch steht. Warum hat unsere Gesellschaft, warum haben wir alle so lange weggesehen?
Ja, das ist ein Thema, das ist sehr unangenehm, das tut auch weh. Man will sich auch gar nicht vorstellen, was Kinder erleben, auch in Familien eben erleben und in Institutionen. Und es ist auch ein gutes Stück Hilflosigkeit, wie geht man damit um, wenn ich irgendetwas bemerke. Und es ist also ein Thema, das eigentlich über die Zeiten hinweg so stark tabuisiert war. Wir sprechen ja davon, dass eigentlich erst 2010 es eine wirkliche öffentliche Debatte gegeben hat über sexualisierte Gewalt an Kindern, sexuellen Kindesmissbrauch. Bis dahin war das ein Thema, das ausschließlich in der Fachwelt diskutiert wurde und ist nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Mhm. Und es ist das, aber genau das ist eben notwendig.
Bereits 2010, oder was heißt bereits? Wir müssen sagen, erst 2010 haben auf Initiative von betroffenen Institutionen begonnen, ihre Vergangenheit auch mit unabhängigen Forschungsteams aufzuarbeiten. 2016 kam dann die Kommission, der Sie auch angehören, auch mit dazu. Welches Klima herrschte vorher in Deutschland? War es ein Klima, das verhindert hat, auch die Opfer in den Blick zu nehmen?
Ja, ganz klar. Es ist einfach nicht angenommen worden. Man hat sich nicht damit auseinandersetzen wollen, auch wenn das eine oder andere natürlich schon immer mal bekannt geworden ist. Aber sich zu überlegen, welches Ausmaß da ist. Und es sind natürlich auch diese Machtverhältnisse, die auch verhindern, dass was an die Öffentlichkeit kommt. Sie haben es gerade noch mal angesprochen. Es waren eigentlich die Betroffenen. Erst als die Betroffenen, Odenwaldschule, Canisius-Kolleg, als Erwachsene sich zusammengetan haben und das Thema so öffentlich gemacht haben, dass man nicht mehr drüber weggucken konnte, wurde es öffentlich. Es ist bis dahin schlicht und einfach vertuscht worden, auch dort, wo es bekannt war, in den Institutionen, aber genauso natürlich in den Familien, weil es um das Image ging, das Image der Einrichtung, natürlich auch das Image der Familie und also kein Aufmerksamkeit auf die Kinder, auf die in dem Fall die Opfer gerichtet wurde.
Sie haben gesagt,
das dazu führte, dass eben nach Jahrzehnten wir jetzt bei der Aufarbeitung erwachsene Menschen haben, die jetzt eigentlich erst sprechen können, aufarbeiten können und jetzt erst auch Anerkennung finden können für das, was sie erlebt haben.
Sie haben gesagt, da ist viel vertuscht worden. Das wird ja oft auch nochmal so symbolisch deutlich am Beispiel auch der katholischen Kirche, wo es darum eher ging, die Institution zu schützen, auch die Täter zu schützen. Ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben die Opfer im Sinne von Empathie, im Sinne von Mitgefühl letztlich gar keine Rolle gespielt?
Nein, nicht. Und ich kann auch nicht sagen, dass das jetzt alles schon vorbei wäre. Also gerade wenn jetzt eben Erwachsene, Betroffene kommen, also Menschen, die es in der Kindheit erlebt haben, dann kann man auch nicht darüber sprechen, dass jetzt die große Empathie kommt, sondern das Thema Aufarbeitung in den Aufarbeitungskommissionen ist nach wie vor ein sehr mühsames. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass nach wie vor die Institution eben vor den betroffenen Kindern steht und es auch zu wenig Druck auch aus der Gesellschaft gab. Und wir erleben das ja auch gerade bei der katholischen Kirche, wenn aufgearbeitet wird und dann wird was bekannt. Dann ist das auch nicht so, dass die dahinterstehenden Gemeinden dann alle froh sind, dass jetzt was passiert, sondern da gibt es dann auch immer noch eher Sympathien, nicht immer, ne? Aber es gibt ja durchaus noch Sympathien für die Täter und nicht für die betroffenen Kinder.
Herr Fock, Vorsitzender des Vereins gegen Missbrauch in Göttingen, ich habe es eben schon gesagt, Sie gehen sehr, sehr offen damit um, dass Sie als Kind, als Jugendlicher missbraucht worden sind. Wie war das für Sie, dass Sie in einer Zeit Opfer wurden? Und ich glaube, es war in den 70er Jahren, in der man eher weggeschaut hat, eher den Tätern geglaubt hat.
Naja, wie war das? Ich meine, in den 70er Jahren war es ja oftmals auch so, dass aufgrund der End-68er es eine Kultur gab, wo man, wie sie gesagt hat, das Schutzalter senken, sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Jugendlichen, zwischen Kindern und Erwachsenen sind vollkommen legitim. Und das war dann natürlich etwas, wo viele einfach weggeschaut haben oder es nicht wahrhaben wollten, weil es war ja teilweise gesellschaftlich zumindest akzeptiert und es war halt einfach auch unbequem. Man konnte sich nicht vorstellen, dass sowas in Berlin sozusagen in der damaligen Hauptstadt passiert. Und ich war ja im Alter von 12, bin ich ja ungefähr auf den Berliner Jungstrich gekommen, also am Bahnhof Zoo. Und für die Polizei war es damals wichtiger, uns Kinderstriche sozusagen wegzubringen, also nicht an diesen Touristen-Hotspot zu lassen, aber Hilfe gab es von denen auch nicht. Also insofern ist das etwas, wo in den 70er, 80ern, aber auch später Wegsehen wirklich eine große Relevanz einfach hatte. Und man wollte und man will sich heute noch nicht mit diesem Thema beschäftigen, weil Betroffene sind sozusagen der Daumen in der Wunde der Gesellschaft.
Herr Fock, mögen Sie uns erzählen, wie es dazu kam, dass Sie irgendwann dann sogar auf dem Strich auch gelandet sind?
Und es ist recht einfach. Also mein Ersttäter war, da war ich 7 Jahre alt, der hat mich dann irgendwann mal in seinen, in Anführungsstrichen, Freundeskreis eingeführt. Also erwachsene Menschen, die auf Sex mit Kindern und Jugendlichen standen. Ob die nun alle pädokriminell waren oder auch hetero, weiß ich logischerweise nicht. Und irgendwann war es halt dann so, dass dieser Freundeskreis dachte, es wäre doch eine schöne Idee für die, womöglich sozusagen mich auf dem Bahnhof Zoo zu stellen, um da letztendlich ja auch Geld mit mir zu verdienen. Also eine Form von massivster sexueller Ausbeutung. Und irgendwann habe ich das realisiert alles und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich heute der bin, der ich bin und 2003 diesen Verein gegründet habe, der immer dafür stand, Betroffene in die Gesellschaft zu bringen. Tatsächlich also auch die Gesellschaft wachzurütteln und das, wie das der Vorgänger von Kerstin Klaus mal gesagt hat, weil sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch an Kindern ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Demzufolge müssen wir dieses Problem auch in die Gesellschaft zurückspiegeln.
Haben Sie versucht, Sie haben es ja eben schon mal angedeutet, wie die Polizei reagiert hat, haben Sie versucht, als Opfer auf sich aufmerksam zu machen? Oder würden Sie sagen, das war die Zeit, Sie haben es ja eben auch gesagt, in bestimmten Kreisen war es auch gesellschaftlich durchaus anerkannt, dass man auch mit Kindern, / Jugendlichen sexuelle Kontakte auch hatte. Hatten Sie irgendeinen Ort, irgendeinen Platz, irgendeinen Ansprechpartner, eine Vertrauensperson, wo Sie sich hinwenden konnten? Oder waren Sie letztlich mit Ihren Erfahrungen alleine?
Naja, das ist ja so, als Kind oder als Jugendlicher damals berichtet man das ja nicht so differenziert, wie es heute als Erwachsener tun würde. Das heißt, ich benutze eine kindliche Sprache, um letztendlich darauf aufmerksam zu machen. Und das Problem ist, wenn Gesellschaft oder wenn die Erwachsenen nicht zuhören oder es wahrnehmen, aber nicht handeln, dann hat man als Kind letztendlich relativ wenig Chancen. Ich habe es meinen Lehrern versucht zu kommunizieren. Ich habe es auch tatsächlich einmal dem Jugendamt versucht zu kommunizieren, aber da war halt keine Resonanz da. Und das ist ja etwas, was teilweise heute auch noch passiert, dass Kinder das auf ihrer kindlichen Art und Weise sagen, aber der Erwachsene halt einfach nicht zuhört, weil er sich nicht vorstellen kann, dass das Unmögliche in seinem sozialen Umfeld passiert.
Wir haben eben von Frau Bergmann gehört, Herr Fock, dass diese Kinder, diese Jugendlichen letztlich erwachsen werden mussten, bevor sie damit auch in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wurden. Wie lange hat es in Ihrem Fall gedauert, bis Sie tatsächlich mit dem, was Sie erlebt haben, auch auf Menschen gestoßen sind, die Ihnen zugehört haben und die Ihnen, dem Opfer, geglaubt und geholfen haben?
Also es hat sehr lange gedauert, tatsächlich bis zu meinem 30. Lebensjahr, bis ich das für mich irgendwann realisiert habe. Weil Sie müssen sehen, in den 70er, Anfang der 80er Jahre gab es für männliche Jugendliche wenig bis gar keine Anlaufstellen. Also es war dann tatsächlich so, dass sich die ersten Selbsthilfegruppen an Mädchen gewandt haben und es war letztendlich auch irgendwo nicht bekannt. Und ich bin tatsächlich immer vor mir selber weggelaufen, habe sozusagen meine Vergangenheit mit in den Rucksack getan und irgendwann mit 30 oder knapp 30 habe ich dann mal für mich realisiert, dass das nicht funktioniert und habe mir dann professionelle Hilfe gesucht und hatte das große Glück, sehr schnell an wirklich fähige Leute zu kommen, die dann tatsächlich das mit mir aufarbeiten konnten.
Frau Klaus, das Thema tut weh, es ist unangenehm, es ist tabuisiert, hat Frau Bergmann eben gesagt. Wie sehen Ihre Erklärungen aus, warum es so lange gedauert hat, bis wir als Gesellschaft hingeschaut haben?
Das sind aus meiner Sicht zwei Punkte. Das eine hat Christine Bergmann gerade schon sehr klar gesagt. Das hat viel mit unserer eigenen Hilflosigkeit zu tun. Damit, dass wir uns diese Taten tatsächlich einfach nicht vorstellen wollen. Damit, dass wir deswegen versuchen, sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen immer irgendwo dort, aber auf jeden Fall nicht hier zu verankern, nicht bei mir. Also dort die Kirche, dort der Campingplatz, dort das Internet. Und das ist so ein instinkthafter Selbstschutz, der aber natürlich mit der Realität, wie wir wissen, wenig zu tun hat. Das ist die eine Seite. Und dann kommt die andere dazu. Und ich finde, das ist schon in der gesellschaftlichen Entwicklung sehr wichtig. Es haben ja Betroffene vorher gesprochen. Es haben insbesondere viele Frauen gesprochen, die sexuelle Gewalt in der Familie öffentlich gemacht haben. Und da war die Gesellschaft aber jeweils nicht bereit zuzuhören. Nicht in den 80er, nicht in den 90er, nicht in den 2000er Jahren. Und was hatte sich dann 2010 verändert? Da kamen zwei Faktoren dazu. Es waren überwiegend gut situierte, in Anführungsstrichen erfolgreiche Männer, die gesprochen haben. Und es waren Männer, die in ihrer Kindheit jugendsexuelle Gewalt erlebt haben, in gewissen Eliteeinrichtungen. Die Odenwaldschule, das Canisius-Kolleg. Das heißt, da war viel mit Prestige und damit aber auch ein viel größerer Fall verbunden. Ja, also dieser Fall einer Institution im Sinne von dort kann das doch eigentlich gar nicht sein. Damit war das gesellschaftliche Erschrecken größer. Gesprochen haben Betroffene schon vorher, aber es waren nicht die Betroffenen, denen man zuhören wollte. Und das liegt auch immer wieder daran, dass ich im familiären Kontext alleine bin. Also da ist niemand bei mir, der sagt, ja, das habe ich auch erlebt, ja. Und da gab es noch den und die Täter, sondern ich bin alleine, ich bin ein Einzelfall und dringe dann auch gesellschaftlich nicht durch, wenn ich versuche, Sichtbarkeit zu erreichen.
Mhm. Nun kann man vielleicht nachvollziehen, Frau Claus, dass bestimmte Gruppen nicht zugehört haben, die Institution selber nicht. Sie haben es ja eben auch angesprochen, auch gesagt, da hat man eher versucht, dann auch den Ruf dann auch zu schützen. Aber wenn wir hier über Polizei reden, wenn wir über Jugendämter sprechen, wenn wir vielleicht auch über Forschung und Wissenschaft auch reden, wenn wir über Ärzte auch reden, wo vielleicht sich auch Kinder und Jugendliche offenbart haben, wie breit war das Wegsehen und das nicht hinhören wollen?
Am Ende sind in all diesen Bereichen, die Sie gerade genannt haben, Menschen, die Teil einer Gesellschaft sind. Und wenn eine Gesellschaft nicht hinhören kann, nicht hinhören will, vielleicht auch schlicht und ergreifend nicht die Handlungskompetenz hat, dann durchzieht das auch die Professionen. Und wenn Sie sich die Ausbildungskurricula der verschiedenen Professionen anschauen, dann werden Sie noch heute feststellen, dass sexuelle Gewalt, die eine sehr spezifische Gewalt ist, eine sehr strategische, eine strategisch angebahnte Gewalt, dass das in den Curricula viel zu wenig eine Rolle spielt. Und deswegen erkenne ich dann auch nicht, dass die Signale, Inge Fock hat es ja gerade gesagt, ja natürlich habe ich gesprochen, aber ich habe natürlich nicht in Fachbegriffen benannt, was mir passiert, sondern ich habe kindlich, jugendlich gesprochen, dass das überhört wird. Und dann kommt dazu, dass wir gesellschaftlich sehr schnell nach wie vor in einem Schulterschluss der Erwachsenenwelt sind. Dass wir die Argumente der Erwachsenen, auch der mutmaßlichen Täter, viel besser nachvollziehen können, als dass wir uns solidarisch erklären mit den Kindern und den Jugendlichen und sagen, okay, wenn das so ist, dann muss meine Loyalität dem Kind und dem Jugendlichen gelten. Und dann muss ich erst von dieser Perspektive aus schauen. Das heißt, es fehlt vielfältig die Fachlichkeit, hat über Jahrzehnte gefehlt, fehlt, wie wir dann mit Lüchte sehr eindrücklich sozusagen jetzt nachvollziehen können, diese Fachlichkeit auch in unserer Zeit weiterhin gefehlt. Und wir müssen dringend daran ansetzen, diese Fachlichkeit in die Fläche zu bringen, in allen relevanten Ausbildungsgängen. Sie haben es gerade genannt, ob das die Pädagogik ist, ob das die Medizin ist, ob das die Justiz, die juristischen Professionen sind. Es ist eben ein sehr übergreifendes Thema, das so viele Professionen angeht.
Also bis heute tatsächlich noch eine große Aufgabe. Frau Bergmann, dieses Nicht-Wissen-Wollen, aber es vielleicht doch irgendwie wissen. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mich erinnert, damals ich selber katholischer Messdiener, junger Kaplan bei uns in der Gemeinde und meine Eltern wollten jeden Tag wissen, wenn wir Jugendlichen dann uns zum Beispiel mal auch getroffen haben, mit ihm was unternommen haben, was habt ihr gemacht, was hat er gemacht? Im Nachhinein war es mir auf einmal klar, nach dem, was ich da nun in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch mitbekommen habe, da gab es irgendwie schon Wissen, so unter dem Motto, wir müssen aufpassen, dass da unserem Kind, unseren Kindern nichts passiert, wenn sie da in der katholischen Kirche mit dem oder derjenigen unterwegs sind. Also gab es dann doch hinter vorgehaltener Hand dieses Wissen doch schon, auch lange Zeit schon?
Ja, also auf alle Fälle erfahren wir ja auch immer wieder, dass es schon Gerüchte gegeben hat. Ne? Gerade wenn dann so mal so vorsichtig nachgefragt wird, was ist denn, was habt ihr denn da erlebt und war irgendwie was. Also es war in den Gemeinden zum Beispiel, da kursierten schon Gerüchte, ab und zu gab es ja auch mal Versetzungen. Ja, das ist ja auch so eine beliebte Methode, wenn man einen Täter dann also nicht offenlegen will, was da passieren ist, und dann schickt ihn dann einfach woanders hin, eine ziemlich fürchterliche Methode, gerade eben in dem Bereich der Kirchen, aber woanders das natürlich auch passiert. Das ist einfach so, und das hat natürlich damit zu tun, dass es häufig ein Machtgefälle gibt, also Autoritäten. Natürlich der Kaplan, der Pfarrer, die stehen in ihrer Community da doch relativ weit oben und sind ansonsten zum Teil ja auch ausgesprochen ja, nette Menschen, die sich um die Kinder kümmern, häufig ja sogar sehr bemühte Menschen, die also ein gutes Image haben, wenn es darum geht, was macht man mit den Kindern und wo sind die eigentlich gut aufgehoben, wo passieren vernünftige Dinge, die sie woanders vielleicht nicht erleben können. Da gibt es auch Zuwendung von den Tätern, alles Dinge, wo man immer ein bisschen aufmerksam werden muss, wenn da zu viel davon da ist. Natürlich ist das so, ne? Ja, und das ist in allen anderen Institutionen natürlich auch so. Das ist der Trainer im Sport, der einen großen Einfluss hat, große Macht hat, sehr angesehen ist, auch von den Eltern angesehen ist, weil man ja auch möchte, dass die Kinder gut vorankommen und vielleicht noch eine sportliche Karriere machen. Und so hat man eigentlich immer so eine, so ein Gefälle eigentlich, dass es doch schon schwer macht, anzunehmen, dass da was nicht in Ordnung ist. Und wenn in dem Moment, wo Kinder doch Signale aussenden, und wir hören das ja auch, wir machen ja vertrauliche Anhörungen mit den Erwachsenen, und die alle sagen, also sie haben Signale ausgesendet. Eigentlich hätte das der Lehrer merken müssen oder irgendwer im Sport merken müssen oder der Arzt merken müssen, aber niemand hat eigentlich wirklich reagiert.
Ja.
Und so ist, kommt es dann zustande. Und das ist natürlich der Punkt, wo man sagen muss, es muss allen klar sein. Es kann immer und überall passieren. Der netteste Trainer und der bemühteste Pfarrer oder wer auch immer. Also Augen auf und alle Signale aufnehmen, die da vielleicht kommen. Und vor allen Dingen wirklich annehmen, das, was die Kampagne jetzt auch so gut macht, zu sagen, merkt das, ne? Also merkt, dass es oder wisst, dass es überall passieren kann, und habt dafür auch ein Sensorium.
Wir werden nach den Nachrichten noch sehr, sehr ausführlich darüber reden, wie dieses Hinschauen, wie das denn gelingen kann, welche Strukturen da auch geschaffen werden müssen. Vorher würde ich aber gerne, und das machen wir nach den Nachrichten, über das Ausmaß auch dessen reden, was es derzeit an sexueller Gewalt auch gibt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Ich habe einfach mal bei Google News eingegeben, sexueller Missbrauch, und allein aus den letzten Tagen sexueller Missbrauch durch Partner der Oma, Leichtathletiktrainer, gesteht sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt, der Täter ist meist der Bekannte, Vater vor Gericht, 64-Jähriger verhaftet, Predigtverbot für Priester, sexueller Missbrauch beunruhigt Gemeinde. Das waren nur aus den letzten 2-3 Tagen, waren das Meldungen, Zeitungsberichte, die man relativ schnell im Internet finden kann. Also, wir werden nach den Nachrichten reden über das Ausmaß. Wir werden aber auch über das Hinschauen reden, was da getan werden kann, was jeder Einzelne von uns, was Institutionen tun können. Wie Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden können, 00800 4464 4464, das kostenfreie Telefon, unsere Nummer, falls Sie anrufen und mitreden wollen. Gegen das Wegsehen, wie Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden können. Unser Thema heute in der Lebenszeit bis 11:30. Sie können weiter anrufen, uns Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen, Ihre Anregungen nennen, wie Kinder und Jugendliche geschützt werden können. Kostenfrei 00800 4464 4464 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Vielleicht nochmal meine Gäste, falls Sie erst später auch in die Sendung auch hineingekommen sein sollten. Kerstin Klaus ist bei uns, unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs. Ingo Fock, er ist der erste Vorsitzende des Vereins gegen Missbrauch in Göttingen. Und Christine Bergmann, sie ist Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Nun haben wir, Frau Klaus, vor den Nachrichten schon begonnen, über das Thema Ausmaß auch zu reden. Gestern zur Pressemitteilung oder zur Kampagne gab es eine Pressemitteilung. Kampagne schiebt den Gedanken nicht weg, was sich dahinter verbirgt, gleich auch dazu mehr. Und da steht ein Satz, es wird geschätzt, dass 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen sind. Wie groß ist das Ausmaß? Was wissen wir heute über dieses Ausmaß an sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche?
Das, was Sie gerade gesagt haben, 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse, das geht zurück auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Und wenn man diese Zahl hochrechnet, dann können wir sagen, dass jeder 7. bis 8. Erwachsene sexuelle Gewalt in der Kindheit erlebt hat. Und das betrifft dann zu 80 bis 90% Frauen und ansonsten Männer. Und das sind immense Zahlen. Und gleichzeitig, wenn wir das Hellfeld uns anschauen, also das, was zum Beispiel die polizeiliche Kriminalstatistik abbildet, dann sehen wir, dass die Fälle zwar kontinuierlich ansteigen, wir können aber nicht sagen, heißt das, dass die Zahl der Fälle zugenommen hat? Heißt es, dass Ermittlungsarbeit besser gelingt und einfach mehr Fälle aufgedeckt werden? Und warum können wir das alles nicht einschätzen? Uns fehlt einfach eine kontinuierliche Dunkelfeldforschung. Und meine Erfahrung auch mit Politik ist, solange wir keine validen Zahlen für diese Dunkelfeldforschung haben, solange wir die auch nicht kontinuierlich erheben, werden wir immer vor dem Problem stehen, dass man das Thema auch politisch und auch in der Relevanz, weil es heißt ja am Ende, ich muss handeln. In dem Moment, wo mir Zahlen vorliegen, werde ich auch in der Politik auf kommunaler, auf Landes-, auf Bundesebene ganz anders konfrontiert. Wir brauchen Ressourcen zum Schutz von Kindern. Wir brauchen mehr Ermittlungskapazitäten. Wir brauchen mehr in der Beratung und Begleitung von Betroffenen, sei es akut aktuell Betroffene oder seien es erwachsen gewordene Betroffene. Das heißt, Zahlen sind für all diese Dinge, für diese politischen Entscheidungen am Ende, für diese Ressourcenentscheidung absolut relevant. Und deswegen fordere ich, ein Zentrum für Prävalenzforschung, eine kontinuierliche Dunkelfelderhebung in der heute jüngeren Generation, also sagen wir von 16 bis 29, damit wir wirklich reell Zahlen abbilden können und unser Handeln darauf ausrichten können.
Herr Fock, 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen, so jedenfalls die Schätzung. Mittlerweile haben viele, viele Betroffene ihre Geschichte erzählt, Staatsanwaltschaft, Polizei ermittelt, die Politik ist wachgerüttelt, Aufarbeitung ist ein großes Thema. Frustriert es Sie, dass dennoch sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in dem Ausmaß immer noch in unserer Gesellschaft vorhanden ist?
Ja, natürlich, weil Sie die Politik ansprechen, wenn Sie sich mal Politiker anhören, der erste Satz zu dieser Thematik ist immer, der Schutz von Kindern ist uns wichtig. Das Problem ist bloß, dass die finanziellen Ressourcen, die damit verbunden sind, leider oftmals nicht zur Verfügung gestellt werden. Wir haben dazu noch eine zweite Dimension, und zwar ist das der digitalen Gewalt. Das heißt, sexueller Missbrauch passiert ja nicht nur im analogen Raum, sondern oftmals auch im digitalen Raum, der dann im analogen Raum sozusagen in die Gewalt enden kann. Und darum ist diese Dimension unendlich riesengroß. Und es ist letztendlich ja auch ein schleichender Prozess. Das heißt, die wenigsten Täter springen halt aus dem Gebüsch raus, sondern es sind strategische Handlungen von Tätern und Täterinnen, die dann tatsächlich in die Gewalt eskalieren. Und darum ist es sind alle gefragt, es sind Eltern gefragt, es ist Schule gefragt, weil, und das ist ja das, was die Kampagne von Kerstin Klaus auch sehr deutlich aussagt, natürlich ist es schwierig für eine sogenannte heile Familie sich vorzustellen, dass innerhalb dieser Familie irgendjemand lebt, der übergriffig ist. Aber genau diesen Gedanken müssen wir zulassen, damit Kinder und Jugendliche tatsächlich in diesem Prozess, in diesem Anbahnungsprozess, der dann in die sexuelle Gewalt irgendwann mal im schlimmsten Fall umschlägt, da entsprechend intervenieren zu können.
Sie haben eben gesprochen von Ihrem Ersttäter. Es hat sich gemeldet, eine Hörerin, die sagt, die Täter und Täterinnen sind ja meistens keine sofort erkennbaren Monster. Deshalb glaubt niemand, dass der nette Herr Müller, die nette Frau Mayer es sein können. Macht es das so schwer, dass es natürlich Menschen sind, die sich wahrscheinlich auch so strategisch abschirmen, dass es der nette Familienvater ist, wie wir das ja jetzt auch in den jüngsten Fällen auch erlebt haben, im großen Stil, wo es um Kinderpornografie und ähnliche Dinge auch ging. Ist das das Problem? Es ist eben der nette Herr Müller und vielleicht auch die nette Frau Mayer?
Natürlich ist es Täter und Täterinnen gehen wirklich hochstrategisch vor und wichtig ist letztendlich, dass das gesellschaftliche Bild sozusagen dieser Person bleibt. Wenn ich mal ein sehr klischeehaftes Beispiel nennen kann, in Bayern konnte sich niemand vorstellen, dass der Herr Pfarrer, der sonntags zum Schweinsbraten zu einem nach Hause kommt, am Montag der gleiche ist, der dann am Montag tatsächlich Kinder sexuell missbraucht. Das heißt also, Täter sehen durchaus dazu, dass ihr gesellschaftliches Bild bestehen bleibt. Und das ist halt diese perfide Strategie dahinter, dass man sozusagen es dem guten Menschen oder der guten Frau einfach nicht zutrauen will. Und eins sei mir noch gesagt, weil mir das aufgefallen ist, und schon sehr ruhig, es gibt keine Kinderpornografie, es gibt maximal, wenn überhaupt, Missbrauchsabbildungen.
Ja, wichtiger Hinweis. Vielleicht auch noch, Frau Klaus, auch noch mal gefragt, beim Thema Täter, beim Thema Täterinnen. Es sind mehrheitlich Täter, kann man das so definitiv sagen? Also Männer?
Also sowohl die polizeiliche Kriminalstatistik als auch das, was wir über Meldungen bei uns beim Hilfetelefon, was die Aufarbeitungskommission bei meinem Amt dokumentiert, sind die Täter in der hohen Mehrzahl männlich, 80-90%, 10-20% Frauen. Und wir können das vielleicht auch ein Stück weit darüber besser verstehen, dass sexuelle Gewalt sehr viel mit Macht und Machtmissbrauch zu tun hat. Und wenn wir bei den Tätern sind, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Begrifflichkeiten, die wir häufig verwenden, nämlich pädophile Täter, pädokriminelle Täter, das greift zu kurz, weil das fokussiert ja wieder auf das vermeintlich Krankhafte. Und damit denke ich als Person wieder, das könnte ich erkennen. Dann kann es nicht der nette Nachbar sein, der Familie hat und zwei Kinder hat. Wir müssen uns lösen von diesen Vorstellungen, das sei alles, die Wurzel sei eine sexuelle krankhafte Neigung und daher rührt sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass es um Machtmissbrauch geht, dass es um Abhängigkeiten geht, dass es um Verfügungsgewalt geht und nicht alleinig um krankhafte Störungen. Entschuldigen Sie, solange ich mir vorstelle, es wäre immer das Krankhafte, meine ich zu erkennen. Und da, wo ich nichts erkenne, ist dann auch nichts. Und dieser Trugschluss, dem müssen wir dringend den Kampf ansagen. Es ist eben der Mensch, der sympathisch ist, der Mensch, der gut kommunizieren kann. Eher der Vertrauenslehrer als der Lehrer, die Lehrkraft, die keiner mag. Das ist die Realität.
Am Telefon ist Margarete Kaufmann. Guten Morgen, Frau Kaufmann.
Guten Morgen, ich heiße Margarita Kaufmann.
Okay.
Aber ansonsten, der Rest stimmt.
Der Rest stimmt. Das ist aber ein wichtiger Hinweis. Sie haben angerufen, ich habe es nur während der Nachrichten bekommen, sich bei unserem Telefonteam gemeldet, weil Sie an der Odenwald-Schule als Lehrerin gearbeitet haben. Das ist richtig.
Nein, das ist nicht richtig. Ich war dort Schulleiterin und habe den Missbrauch aufgedeckt. Ich habe 2007 dort angefangen im Herbst und habe dann ab 2009 eigentlich nichts anderes gemacht als diesen Missbrauch, bis mich dann die Schule sozusagen vor die Türe gesetzt hat. Mhm.
Das heißt, Sie haben das zu einer Zeit getan, als man noch auch versucht hat, die Institution eher zu schützen, als dass man bereit war, sich das aufzuarbeiten, auch die Geschichte des sexuellen Missbrauchs dort aufzuarbeiten?
Ja, ich denke, es gab kein Interesse, das aufzuarbeiten. Die Hinweise gab es schon praktisch 10 Jahre früher und darauf hatte dann die Schule mit kleinen Maßnahmen sich des Themas angenommen, aber natürlich nicht mit Blick auf mögliche Täter und auch nicht mit Blick auf Opfer, sondern auf die Institution sozusagen, wir tun etwas. Also kann uns niemand sagen, dass wir nichts tun. Und ich habe das natürlich alles auch nicht gewusst und mitbekommen, sondern erst als ich dann in der Schule war, dann durch Hinweise eines oder zwei ehemaliger Schüler bin ich auf dieses Thema aufmerksam gemacht worden und habe dann versucht, sozusagen gegen den Strom zu schwimmen. Und darauf wollte ich hinweisen. Es geht in der ganzen Diskussion natürlich berechtigterweise um die Opfer und um die Betroffenen und auch um die Täter. Es geht aber viel zu selten aus meiner Sicht um die Institution, die sich mit aller Macht, zumindest mal in dem Bereich, wo ich das erlebt habe, dagegen gestellt hat, dass irgendjemand hier Licht ins Dunkel bringt oder den Teppich lüpft, unter dem das alles runtergeschoben worden war.
Was ist aus Ihrer Erfahrung, was ist der Hauptgrund darum, warum man gesagt hat, nee, wir wollen den Teppich nicht wegziehen, wir wollen es nicht an die Öffentlichkeit bringen?
Also ich denke, die Beschädigung des Selbstbildes ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also eine Institution, die sich selber ständig in Superlativen darstellt, wir sind die beste Schule, das beste Internat und auch von außen genau das bestätigt wird. Es kam ja immer Hirscharen von Referendaren und klugen Menschen aus ganz Deutschland, ganz Europa in diese Schule, um zu sehen, wie toll die dort arbeiten. Und insofern zusammengefasst mit einem Satz, nicht sein darf, was nicht sein kann. Also insofern, das waren natürlich auch viele Ängste der Mitarbeiter, dass ihre Schule darunter leidet und schlimmstenfalls auch ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das war eigentlich der Grund.
Sind Sie heute froh, dass Sie versucht haben, aufzudecken, etwas anzustoßen? Auch wenn Sie am Ende sagen, ich musste irgendwann gehen?
Naja, also ich bin natürlich froh, weil ich dadurch unendlich viele Dinge erfahren habe, die ich so nicht erfahren hätte in gar keinem Fall. Ich bin sozusagen in ein neues Kapitel meines eigenen Lebens katapultiert worden, habe dann auch natürlich meine eine neue Arbeit suchen müssen und so weiter, all diese Themen, und habe dann im Anschluss auch mit großer Aufmerksamkeit und Sensibilität auf dieses Thema reagiert. Ich war hier in Hagen Schuldezernentin und habe inzwischen auch gesehen, dass Schulleitungen völlig anders, oder zumindest der Großteil anders reagiert, wenn es irgendwo Hinweise gibt. Aber die Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen und auch die eigene Selbsterfahrung oder die Wahrnehmungsfähigkeit zur Schule, die habe ich in der Odenwaldschule so nicht wahrgenommen, leider. Und auch nicht von dem verantwortlichen Trägerverein und dem Vorstand.
Wir werden gleich sofort auch hier natürlich darüber reden, wie man in Institutionen hinschauen kann, wie es gelingen kann, auch Strukturen auch dort zu schaffen, wo eben dieser Missbrauch auch nicht gelingt. Was ist Ihre Erfahrung mit Blick auch auf die Odenwaldschule? Was müssen das für Strukturen sein, damit Missbrauch überhaupt möglich ist und dann auch so lange, auch über Jahre und Jahrzehnte unter der Decke gehalten werden kann?
Also ich denke, es muss natürlich dringend eine wirklich ehrliche Supervision installiert sein. Die gab es zwar in der Schule, die war aber immer bezogen auf die Kinder und auf die Schüler. Und natürlich auch eine gewisse Demut gegenüber dem, was man da tut. Also mir fiel jetzt gerade, als ich kurz darüber nachgedacht habe, wie die Zeit für mich war, wie ist das schon eine ganze Zeit jetzt her, es war immer der Vorwurf der Anmaßung. Wie können Sie sich anmaßen zu verstehen, was hier in dieser Schule passiert? Also insofern natürlich auch von der Institution eine höhere Selbstreflexionsfähigkeit, die muss man üben. Und ich glaube, das wäre das Wichtigste. Die Lehrer und auch viele andere Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, haben eigentlich keine therapeutische Selbsterfahrung. Und das halte ich für ein großes Problem. Es müsste dringend auch natürlich in der Beziehung eine höhere Fähigkeit auch der Wahrnehmung, die müsste geschärft werden.
Frau Kaufmann, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und uns Ihre sehr, sehr wichtigen und eindringlichen Erfahrungen auch geschildert haben an der Odenwaldschule. Alles Gute Ihnen.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Grüße an Frau Bergmann.
Frau Bergmann. Ja, Okay, also Sie kennen sich anscheinend. Frau Bergmann, deswegen auch direkt die Frage auch an Sie, natürlich auch gleich an Frau Klaus und auch an Herrn Fock. Wie kann man Institutionen, wir reden über Turnvereine, wir reden über Schulen, wir reden auch über Kirche, wie kann man dort Maßnahmen ergreifen, die es möglichst verhindern, dass es dort in Zukunft zu sexuellem Missbrauch kommt?
Ja, ich glaube, Frau Kaufmann hat das schon mal sehr deutlich gemacht. Das Wichtigste ist natürlich, dass das, was man weiß, ordentlich aufgearbeitet wird. Und daraus kann man dann entsprechende Schutzkonzepte und Maßnahmen ergreifen, die das für in der Zukunft eben nicht mehr möglich machen. Aber das fällt mir immer noch mal wieder ein, wie sehr eigentlich immer die Täter geschützt wurden, eben auch in den Institutionen. Das sind ja nicht alle in einer Institution, die Kinder missbraucht haben. Aber es gab so diesen Schutz auch untereinander. Odenwaldschule ist ja ein ganz schwieriges Beispiel dafür. Sie sind darüber ja eigentlich auch kaputt gegangen. Es gibt keine Odenwaldschule mehr. Aber der Schutz der Täter, es gibt ja so viele Mitwisser. Wir haben vorhin schon mal über Gerüchte gesprochen. Natürlich gab es hier Mitwisser noch und nöcher. Und auch da ist eigentlich am Ende dann wenig passiert im Prozess der Aufarbeitung. Einige schon, die waren dann auch ganz wichtig. Aber darum geht es natürlich auch, dass diejenigen, die was mitbekommen in einem Verein, in einer Schule, eben dann auch nicht die anderen schützen, indem sie sagen, wir wollen mal lieber gar nicht die Geschichte rühren. Also das ist auch wieder ein Blickpunkt, den man immer haben muss. Und dann muss da aufgearbeitet werden, komme, was da wolle. Und natürlich geht es da auch um Schuldfragen, da geht es um Verantwortungsübernahme. Aber das ist ein Prozess, den kann man Institutionen und auch Familien nicht ersparen, wenn man wirklich Kinder wirksam schützen will. Dasselbe gibt es ja in den Familien. Wir haben ja sehr viele Anhörungen gemacht, also ich kenne einige Fälle, wo die erwachsenen Betroffenen dann gesagt haben, ja, irgendwann hat dann die Familie auch akzeptiert, dass der Großvater hier missbraucht hat. Gut, das war, und sie haben sich dann in der Familie von ihm getrennt, aber ihnen wurde dann sehr übel genommen, also sie haben ihre Familie verloren in dem Moment, wo sie offen drüber gesprochen haben. Also wo sie das Image der Familie zerstört haben, waren sie dann nicht mehr Familienmitglieder.
Also sie haben sich dadurch zur Außenseiter gemacht.
Sie haben sich zur Außenseiter gemacht, ja. Und im Sport haben wir das ja auch, da gibt es ja ganz prominente Beispiele. Und die Menschen die wirklich im Sportmissbrauch erlebt haben, sagen uns ja auch, also sie hätten in ihrem Verein nie gesprochen, weil es wäre klar gewesen, dann wären sie eben da rausgeflogen. Da hätte kein Trainer, der sich mehr um sie gekümmert. Und also dieser schlimme Schulterschluss derjenigen, die Missbraucher, also der Täter mit den anderen, die dann sagen, naja gut, lieber nicht drüber sprechen. Ja.
Frau Klaus, auch nochmal in Ihre Richtung, natürlich mit Blick auch auf die Kampagne. Hinsehen, hinschauen in Institutionen. Ich habe jetzt gelernt, jetzt gerade Frau Bergmann hat es auch nochmal dargestellt, hinschauen alleine reicht nicht. Es gehört die Zivilcourage dazu, die Dinge zu benennen und möglicherweise vielleicht bis heute auch mit den Folgen zu leben. Dass man dann nicht mehr als Teil der Familie, als Teil des Sportvereins oder der Schule dann auch wahrgenommen wird. Und möglicherweise, Stichwort Anmaßung, wie wir das gerade auch gehört haben von Frau Kaufmann, dass man natürlich auch ordentlich Gegenwind bekommt.
Also all diese Punkte stimmen und sind sehr richtig. Und ich bin trotzdem jemand, ich würde sagen, eher praktisch orientiert. Das heißt, um was geht es denn? Es geht um einen Moment der Gefahrenabwehr. Und es gibt eine ganz reale Gefahr für Kinder und Jugendliche. Und das ist die Gefahr, sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein in Kindheit und Jugend. Ob das Familie ist, ob das Institutionen, Schule, Sport und so weiter ist. Und wenn ich mir Methoden der Gefahrenabwehr anschaue, dann ist es doch ganz klar, ich brauche klare Regelungen, was tue ich, wenn. Ich brauche das Erarbeiten von Handlungsleitfäden, ich muss das einüben und da kommt dann für mich diese Reflexionsfähigkeit dazu. Schutzkonzepte, so nennen wir das, zum Schutz vor sexueller Gewalt. Schutzkonzepte können nicht irgendwo auf einem Papier stehen und dann holt man es raus und sagt, ach so, das soll ich jetzt tun, sondern man muss wissen, was ist ein Schutzkonzept überhaupt, wie entsteht es, was heißt das für mich, für meine Institution, den Verein, für die Schule, wie auch immer. Ich muss alle einbeziehen und da setzt diese Reflexion an. Aber erstmal muss ich sagen, ich brauche etwas, das ein bisschen wie beim Brandschutz ist. Ich brauche eine Kompetenz. Und selbst wenn ich es runterbreche auf die Familie und sage, ja, das ist doch, da darf ich mich doch von außen nicht einmischen, wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, wenn ich denke, boah, ey, das Kind hat sich aber verändert, grüßt mich nicht mehr auf der Straße oder was auch immer. Dann bin ich trotzdem an einem Punkt, wo ich sage, in dem Moment, wo ich den Gedanken zulassen würde, dass dieses Kind sich verändert hat, in dem Moment brauche ich einen Schlüssel und der Schlüssel liegt wieder in der Handlungskompetenz. Und da wollen wir mit der Kampagne hin, dass wir sagen, okay, was tue ich denn dann, wenn ich so etwas wahrnehme, was kann ich tun, weil ich bleibe hilflos, solange ich nicht weiß, was ich tun könnte. Und solange ich hilflos bin, schaue ich nicht hin. Und deswegen geht es mir immer sehr darum zu sagen, das runterzubrechen und zu sagen, wir alle müssen uns befähigen, wir alle müssen handlungskompetenter werden. Und dann werden wir auch lernen, hinzusehen und zu handeln, wenn wir etwas sehen.
Am Telefon ist Herr Aurich. Herr Aurich, guten Morgen.
Nein, das stimmt nicht. Nicht Herr Aurich, sondern ich heiße Klaus Ritzer und war
aus
lange
Aurich
Zeit
wahrscheinlich,
Lehrer,
ne?
In Rheinland-Pfalz und
okay,
in
Niedersachsen. Okay, wunderbar.
Ja, bin zurzeit wohne ich in Aurich.
Okay, so wunderbar. Dann steht das ja ein bisschen falsch auf dem Display. Ja. Herr Ritzer, herzlich willkommen erstmal bei uns jetzt heute in der Sendung. Ja. Teilen Sie uns mit, was Sie gerne zum Thema beitragen möchten.
Ja, also ich habe ja eben die Ausführung der Dame gehört. Das klingt ja gut, aber diese Konzepte, ja, und diese, natürlich das Stichwort wieder Kompetenz, das klingt alles sehr gut, aber in der Praxis ist es ja so, dass das pädagogische Verhältnis, ja, also zwischen Lehrer oder Sportlehrer und so weiter und Zögling, es muss ja eine Art Vertrauen da sein. Und wenn jetzt Institutionen von außen, ich meine ohne weiteres sorgenvolle Eltern und so weiter und Vereinigungen wie in den 80ern gab es hier im Oldenburgischen wohl eine Vereinigung Wildwasser, die unterstellte, das war sicher, dass jeder männliche Lehrer in Verdacht steht, ein potenzieller sexueller Straftäter so zu sein, überspitzt, aber in der Tendenz. Das heißt also, mit so einer These zerstören sie im Grunde schon im Ansatz, dann entsteht ein Verdacht, der im Grunde jede pädagogische Arbeit sozusagen unterminiert. gutem Beispiel. Als Sportlehrer müssen Sie in einer Grundschule im zweiten Schuljahr müssen Sie einigen Kindern Hilfestellung beim An- und Ausgleiten, weil die Kinder zum Beispiel ihre Schuhe und Strümpfe nicht aus- und anziehen können. So, also jetzt müsste man sagen, alle Männer sind verdächtig, du hast im Sportunterricht nichts zu suchen. Also, ja, wie ist es mit Frauen? Da wage ich jetzt kein Urteil, ob es da auch Verdachtsfälle gibt. Das heißt, und dann, ja, und was machen Sie? Oder Sie brauchen eine Aufsichtsperson, wo mehr mit Videoüberwachung was dann dokumentiert. Sie können sich vorstellen, was das für ein System dann gibt.
Herr Ritter,
also ich wollte nur sagen, das pädagogische Vertrauensverhältnis braucht einen Vorschuss und jede Maßnahme unterminiert den. Schluss, fertig. Bis dahin mal.
Herr Ritzer, ja, danke bis dahin mal, weil ich wollte vor den Nachrichten natürlich haben, dass Sie auch noch eine Antwort auch bekommen. Herr Fock, vielleicht mal aus Ihrer Sicht. Vertrauen, Verdacht, ein Verdacht, der auch Menschen und Leben zerstören kann. Wie kann man damit umgehen?
Ja, ich glaube, es ist aber ein Unterschied zwischen einem Vertrauensverhältnis aufbauen oder Hilfestellung geben und letztendlich genau dieses Vertrauen zu missbrauchen. Weil, wie ich es am Anfang schon mal sagte, sexuelle Gewalt ist ein Prozess. Und demzufolge ist es natürlich gut, wenn das Kind ein Vertrauensverhältnis zu seinem Lehrer hat. Und man unterstellt ja auch nicht jeder potenziellen männlichen pädagogischen Fachkraft übergriffig zu sein, weil das könnte ich dann letztendlich auch für Frauen tun. Aber letztendlich brauche ich, und da bin ich dann bei Kerstin Klaus, ich brauche eine Kompetenz, auch als Lehrer, wenn ich das Gefühl habe, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, auch mit einem anderen Lehrkörper, dann muss ich die Kompetenz und das Wissen haben, wo ich mir Hilfe suchen kann. Und wie gesagt, Vertrauen ist eins der, oder Vertrauensmissbrauch ist einer der Grundtäterstrategien und demzufolge ist es sehr gefährlich. Ja, natürlich ist es gefährlich, aber ich würde nie jemanden sozusagen unter einen Generalverdacht stellen wollen.
Und
Frau Klaus, gerne. Wir haben noch 40 Sekunden, bitte.
Ich mache das ganz knapp.
Ja.
Es geht nicht darum, Personen unter Generalverdacht zu stellen. Es geht darum, sich klarzumachen bei Schutzkonzepten, welche Räume könnte eine Person nutzen als Sportlehrer, als Vertrauenslehrer, als im Musikunterricht, wie auch immer. Welche Räume könnte jemand nutzen, wenn ein Interesse bestünde, sexuelle Gewalt auszuüben? Und dann schaue ich mir diese Räume an und dann schaue ich mir an, wie mache ich diese Räume sicherer. Das heißt, Kompetenzaufbau hat was mit den Strukturen zu tun und nicht mit einem Generalverdacht.
Und das wäre auch nicht beim Ankleiden helfen, ganz kurz vielleicht die Antwort?
Ja, auch da kann man ja Verabredungen finden. Man kann ja, erstens mal ist ein Lehrer mit einer Schülerin, einem Schüler allein, ja, nein. Man kann Verabredungen finden, die man vorher bespricht.
Okay.
Man
also
stellt Transparenz her.
Okay, genau. Gut. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren, weiter reden, wie Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden können. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Letzte halbe Stunde der Sendung Lebenszeit hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Gegen das Wegsehen, wie Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden können, unser Thema heute. Und wir schauen gerade heute auf dieses Thema, weil heute nämlich der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt ist. Anlass auch für eine Kampagne auch des Bundesfamilienministeriums und der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs mit dem Titel Schieb den Gedanken nicht weg. Meine Gäste weiterhin Kerstin Klaus, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Ingo Fock, erster Vorsitzender des Vereins gegen Missbrauch in Göttingen und Christine Bergmann, sie ist Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer, falls Sie sich zu unserem heutigen Thema äußern wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich habe schon mal gesagt, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Wir haben eben, Frau Klaus, gesprochen über auch ein Stück Zivilcourage, sich in Institutionen auch zu Wort zu melden, wenn einem etwas auffällt, es nicht runterzuschlucken, beiseite zu legen. Es hat ein Betroffener uns geschrieben, angerufen und er sagt, auch im eigenen familiären Umfeld wollte und will niemand etwas davon wissen. Das ist natürlich für viele innerhalb einer Familie schwierig. Wir haben eben auch von Frau Bergmann, meine ich, gehört, die gesagt hat, ja, und dann wird man möglicherweise auch ausgestoßen aus der Familie. Oder es war auch ein Beispiel, was wir hier auch hatten. Wie kann man als Familienmitglied damit umgehen?
Zum einen muss man sich überlegen, wenn stimmt, was ich da wahrnehme, wenn tatsächlich diese Taten sich gegen ein Kind, gegen einen Jugendlichen, wenn die tatsächlich stattfinden, wem gilt denn mein Schutz? Wo sollte denn meine Loyalität liegen? Und wenn ich selber Teil dieser Familie bin, dann muss ich mir selber natürlich auch sehr klar machen, dass das eine sehr komplexe Situation ist, die auch mir gegebenenfalls viel Anfeindung bringt. Das heißt, ich muss mich selbst erstmal verstärken. Und auch da wäre mein Hinweis, was gibt es vor Ort? Gibt es eine spezialisierte Fachberatungsstelle? Wenn ich nicht weiß, wer mir vor Ort sozusagen Begleitung, Unterstützung, Beratung geben kann, dann gibt es das Hilfeportal bei meinem Amt und dort ist auch die Telefonnummer des Hilfetelefons. Auch dort kann man dann regionale Strukturen erfragen, weil erstmal muss ich selber mich ein Stück weit absichern, dass ich das aushalte, was ich da tue, weil es natürlich Sprengkraft hat in einer Familie, um dann zu sagen, okay, meine Loyalität gilt aber dem Kind. Ich glaube dem Kind, ich will dem Kind, dem Jugendlichen helfen. Wir dürfen die Jugendlichen hier auch nicht vergessen, die betrifft das nämlich auch. Und dann braucht es ein Verstärkungssystem der Beratung und Begleitung, damit eine Familie vielleicht auch eine Chance hat, zu lernen, damit umzugehen. Und wenn eine Familie dazu nicht bereit ist, dann braucht das Kind, braucht der Jugendliche, das betroffene Kind, den Schutz und die Hilfe des Außenrums, das sozusagen berät, begleitet und Wege sichert, damit das Kind, der Jugendliche eine normale Kindheit jenseits dieser familiären Strukturen finden kann. Und das ist die Herausforderung.
Frau Bergmann, was interessant ist, dass sich auch mehrere Hörerinnen und Hörer gemeldet haben und die gesagt haben, was mache ich mit solch einem Verdachtsmoment? Also das heißt, wenn ich etwas mitbekomme, ein schlechtes Gefühl habe, vielleicht auch Gerüchte auch höre, da geht es ja manchmal vielleicht auch erstmal ganz niedrigschwellig darum, die Gedanken, die Dinge, die man wahrnimmt, erst auch mal zu äußern, ohne dann vielleicht eine Person auch wirklich dann sehr, sehr konkret auch zu verdächtigen. Frau Klaus hat ja gerade auch schon mögliche Anlaufstellen auch angesprochen. Wie schwierig ist es damit dann auch umzugehen mit diesen Verdachtsmomenten und das nicht genau wissen, an wen wende ich mich damit?
Ja, das ist nicht einfach, das ist klar. Ich sage in der Regel immer, es gibt dieses Hilfetelefon. Also man muss nicht gleich, wenn man einen Verdacht hat, dass da im Sportverein was nicht in Ordnung ist, zu dem Vorstand des Sportvereins gehen und sagen, also ich weiß hier was. Das wird man wahrscheinlich nicht tun. Man muss auch nicht gleich eine Anzeige bei der Polizei stellen, ohne dass man wirklich weiß, was hier Sache ist. Das sollte man sowieso nur mit den Betroffenen dann auch zusammentun. Aber man kann sich Hilfe holen. Und da ist zum Beispiel das Hilfetelefon, Frau Klaus hat es gerade genannt. Natürlich der allererste Weg, das sind Fachleute, Psychotherapeuten, andere Fachleute, mit denen kann man das erstmal in Ruhe besprechen. Ich habe hier was gemerkt, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann werden zum Beispiel Hinweise auch bekommen auf eine Fachberatungsstelle, also zunächst erstmal in aller Ruhe abklären, was da zu tun ist und nicht alleine sofort losmarschieren und sagen, ich muss jetzt aber sofort eine Anzeige stellen. Ja, also ich glaube aber, diese Hilfsmöglichkeiten gibt es jetzt. Da hat sich einiges entwickelt schon seit 2010. Das ist erstmal wichtig.
Herr Fock, was wir auch haben, ist, dass Hörerinnen und Hörer anrufen und sagen, wo gibt's denn Anlaufstellen für Hilfesuchende, also für Menschen, die Opfer auch von sexueller Gewalt auch geworden sind. Herr Fock, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht auch noch mal etwas sagen. Gibt es da niedrigschwellige Angebote, wo Menschen sich ohne große Hemmnisse auch hinwenden können in Deutschland? Oder gibt es davon immer noch viel zu wenig?
abhängig davon, das ist klar. Also gerade, weil es niederschwellig sein muss. Und das Problem ist halt, dass die Fachberatungsstellen oftmals unterfinanziert sind. Und wenn ich mittwochs nachmittags von 2 bis 4 gerade irgendwo mal in diesem Zeitraum Hilfe brauche, habe ich auf der anderen Seite einen Anrufbeantworter dran. Das heißt, das Problem ist, wir müssen tatsächlich sehen, dass wir die Hilfsangebote niederschwelliger machen. Ein Angebot ist natürlich unser Verein, aber da gibt es letztendlich auch andere. Und wir brauchen unbedingt Anlaufstellen für Angehörige. Das heißt also, auch wenn die Mutter, sage ich sozusagen, wenn der Junge oder das Mädchen, das Kind auf die Mutter zukommt und sagt, tu hier, der Opa, der Onkel und wie auch immer, der macht was Komisches für mich oder sowas, dann brauchen diese Mütter nicht nur Informationen von Fachberatungsstellen, sondern die brauchen auch Unterstützung, weil für die bricht oftmals auch die Welt einfach die Welt zusammen und die machen sich auch noch selber Vorwürfe nach dem Motto, warum habe ich es denn früher nicht wahrgenommen? Warum ist es denn so weit gekommen? Und genau diese Gruppe der sogenannten Angehörigen oder Verbündeten, wie wir sie nennen oder sowas, die haben in Deutschland wenig Anlaufstellen, bis gar keiner.
Am Telefon ist eine Hörerin aus Schleswig-Holstein. Guten Morgen erstmal.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich vermisse diese Erwähnung des Spagats, in dem man sich befindet, wenn man Auffälligkeiten bemerkt. Man redet ja im engsten Umkreis davon, dann überlegt man die Stufen, wie es weitergehen könnte, an wen man sich wenden könnte. Und da ist für mich genau, was Sie eben auch erwähnten, Problemlösung für Erwachsene. Denn tatsächlich diese Telefonnummer wie eine Notrufnummer in jedem Haushalt verbreitet zu wissen, ist ja wäre wirklich sehr gut. Und eine andere Sache ist, Sie erwähnten die Grundschulkinder, die teilweise ihre Schuhe noch nicht zubinden können oder eventuell sogar noch Windeln tragen in der heutigen Zeit. Das ist natürlich dann ein Gebiet, das in das Elternhaus gehört und die körperliche Berührung von Erwachsenen nicht unbedingt erforderlich machen sollte. Denn früher war, ich hasse es, von früher zu reden, aber eine Schulfähigkeit bestand doch darin, dass die Kinder sich ankleiden und sich in dem körperlichen Bereich selbstständig bewegen konnten.
Ich gebe das mal weiter direkt auch an Frau Klaus vielleicht. Frau Klaus, mögen Sie kurz antworten?
Also zum einen, es ist mir auch ein großes Anliegen, dass alle und tatsächlich alle die Telefonnummer des Hilfeportals kennen. Und ich sage sie vielleicht einfach mal auch an dieser Stelle und denke, sie wird auf ihrer Online-Seite dann am Ende auch zu finden sein. Das ist die 0800 22 55 530. 22 55 530. Und man findet sie auch auf dem Hilfeportal missbrauch.de. Das heißt, ja, ich glaube, wir müssen viel klarer wissen, wohin können wir uns wenden und das dann eben auch parat haben, wenn wir ein ungutes Gefühl, ein schlechtes Bauchgefühl haben. Und was die Situation angeht, wie nahe komme ich einem Kind, egal aus welchen Gründen, das sind ja Bereiche, die für alles zu klären sind. Die sind in der Familie genauso zu klären wie in öffentlichen Settings. Und dazu brauchen wir Sprechräume. Wir müssen einfach miteinander lernen, dass auch diese Dinge ein Aushandelsprozess sind. Wie nah darf ich dir denn kommen? Also ich finde, der Kinderschutz fängt ja bei den Kinderrechten an. Und gleichzeitig können wir als Erwachsene aber nicht sagen, okay, ich habe dem Kind beigebracht, dein Körper gehört dir und du kannst Nein sagen und damit musst du jetzt selbst sexuelle Gewalt abwehren können, sondern uns als Erwachsene muss klar sein, dass wir verantwortlich sind für den Schutz der Kinder und Jugendlichen und wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wie Täterstrategien wirken, wie angebahnt das ist, wie sehr Täterstrategien auch das ganze Umfeld mit in den Blick nehmen und versuchen, das Umfeld blind zu machen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist vollkommen klar, dass weder ein Kind noch ein Jugendlicher sich allein über präventive Maßnahmen, mein Körper gehört mir oder ähnliches, schützen kann, sondern wir Erwachsene sind da gefragt und wir müssen die Sprechräume und die Kompetenzen schaffen, damit wir Erwachsene ansprechen können und damit auch Kinder und Jugendliche hinterfragen können. Und beides fehlt.
Ja, herzlichen Dank erstmal in Richtung Schleswig-Holstein für Ihren Anruf. Wir haben auch eine Mail bekommen, Frau Bergmann, da geht es nochmal um die Rolle des Internets. Eine Mutter hat uns geschrieben, dass sie sich sehr hilflos gefühlt hat, als ihre damals knapp 15-jährige Tochter bei einem Chat in einer Spielplattform von einem Mann dazu gebracht wurde, sich auszuziehen. Wir hatten vorher über solche Gefahren gesprochen, auch in der Schule war es Thema gewesen. Trotzdem konnte sie manipuliert werden. Sie leidet darunter fortwährend bis heute. Das Internet, die Rolle des Internets.
Ja, das Internet ist ja eigentlich, ich bin jetzt nicht keine Fachfrau für das Internet, aber das Internet ist natürlich ein Bereich, in dem zurzeit wahnsinnig viel passiert, wo eben angebahnt wird, wo die Anonymität genutzt wird des Internets, und auch der Raum, den es da gibt, ohne dass eben die Eltern das gleich mitkriegen oder wer auch immer, mit Kindern, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und bestimmte Dinge zu verabreden, erstmal sexuelle Handlungen oder sogar bis zu sexuellen Kontakten. Ich würde mal ganz am liebsten an Frau Klaus weitergeben, gerne, weil die jetzt eigentlich diejenige ist, die jetzt am besten Bescheid weiß über das, was da im Moment zu läuft und was auch verbessert werden muss. Auch hier haben wir ja ein Riesenfeld, wo wir noch nicht gut aufgestellt sind. Das muss man dazu sagen. Also wo noch sehr viel mehr passieren muss. Aber ich glaube, Frau Klaus ist jetzt hier wirklich die Fachfrau
dafür. Sehr gut, dann machen wir das. Frau Klaus.
Vielen Dank, Christine Bergmann. Ich glaube, Herr Fock ist da auch sehr gut drauf. Der sollte gleich danach dazu was sagen. Mhm. Für mich ist erstmal wichtig, dass wir akzeptieren und realisieren, dass Kinder und Jugendliche heute nicht mehr in zwei getrennten Welten aufwachsen. Hier die analoge, dort die digitale, sondern das ist längst eins. Und das heißt auch, der Sozialraum, in dem sich Kinder und Jugendliche bewegen, ist ein analoger wie ein digitaler. Das ist der Punkt eins. Und dann müssen wir uns doch überlegen, würden wir als Erwachsene akzeptieren, wenn rund um einem Spielplatz Horden von Männern und auch Frauen stehen und den Kindern zugucken und sie ansprechen mit diesen und jenen Dingen. Nein, wir würden es natürlich nicht akzeptieren. Wir akzeptieren es aber in dieser digitalen Welt. Und auch hier stehen wir in der Verantwortung, sozusagen Regelungen zu finden, dass Kinder und Jugendliche auch in einer gewissen Sicherheit auch digital aufwachsen können. Und hier sind für mich auch die Anbieter, auch von Spieleplattformen, von verschiedensten Dingen gefragt. Und hier muss Politik aktiver werden und hier müssen wir gestalten und Grenzen ziehen und Leitplanken aufmachen. Wir können und dürfen Kinder und Jugendliche nicht im Netz in dieser Form allein und ungeschützt lassen.
Klaus, ich gehe insofern mal rein, weil wir reden ja heute über das Hinschauen und im Prinzip würde ich sagen, ist ja hier alles richtig gelaufen. Also die Mutter hat mit ihrem Kind gesprochen, in der Schule ist es entsprechend thematisiert worden und trotzdem ist es gelungen, die Tochter, das Kind zu manipulieren.
Aber das liegt daran, weil die Tochter in einer Plattform unterwegs war, wo im Zweifelsfall es zum Beispiel möglich war, private Telefonnummern auszutauschen. Mhm. Denn diese Bilder wurden ja nicht auf der Spieleplattform wahrscheinlich hochgeladen. Wenn ich heute versuche, eine Ferienwohnung zu buchen, dann kann ich nirgendwo meine Telefonnummer hinterlegen, weil das wirtschaftliche Interesse der Plattform dagegen steht. Die wollen ja ihre Provision. Warum ist es bei Spieleplattformen in öffentlichen Chats möglich, dass Kinder ihre private Telefonnummer weitergeben? Denn das eröffnet ja Tätern erst den Raum. Okay. Wir müssen hier Sicherungen einbauen.
Ja. Herr Fock, vielleicht auch nochmal an Sie, weil diese Mail geht auch noch weiter und die Mutter sagt, ich wage mir nicht vorzustellen, wie schwer es für ein Kind sein muss und wie groß der seelische Schaden, wenn diese Gewalt, wie sie das digital erlebt hat, ihre Tochter, wenn diese Gewalt nicht nur virtuell stattfindet. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht, aus Ihren großen Erfahrungen heraus auch nochmal erzählen, was macht das mit Kindern und Jugendlichen? Ist es etwas, was wirklich ein Leben lang diese Kinder auch begleitet, was sie nie wieder loswerden?
Also tatsächlich, ja, es begleitet einen ein Leben lang. Aber das kommt natürlich auch sehr auf das Individuum drauf an, mit welchen, wie ich es verarbeite, welche Hilfsangebote ich kriege. Aber natürlich ist immer etwas sozusagen, bleibt etwas hängen. Und nicht umsonst heißt es ja, der Mensch ist die Summe seiner Erfahrung. Und natürlich gehört auch diese Erfahrung, die ich in der Kindheit und Jugend gemacht habe, mit zu meinem Erfahrungsschatz, der mich so ein bisschen prägt. Ich möchte aber dennoch mal ganz kurz an Kerstin Klaus in dem digitalen Raum anschließen. Es ist nicht das Internet, was böse ist. Es sind die Menschen, die das Internet benutzen, die das machen. Und ich bin vollkommen mit bei Kerstin Klaus. Wir brauchen auf Online-Spiele Plattformen, die sich explizit an Kinder und Jugendliche richtet, brauchen wir definitiv ein Überwachungssystem. Ich nenne es ganz bewusst, dass hier wirklich ein digitaler Jugendschutz auch stattfindet. Und ich würde mir auch wünschen, dass Erwachsene sich oftmals mehr die Zeit nehmen, mit ihren Kindern zu reden, zu fragen, wie war dein Tag heute? Auf welchen Internetseiten hast du dich eigentlich rumgetrieben? Weil Kinder äußern sich schleichend. Und wenn ich plötzlich feststelle, die Tochter will nicht mehr zum Klavierlehrer, dann sollte ich mal nachfragen, warum es so ist. Das heißt, wir brauchen eine zuhörende Erwachsenschaft, die letztendlich die Signale von Kindern auch wahrnimmt.
Vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Frau Bergmann, Frau Klaus, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen da möglicherweise auch die richtige Ansprechpartnerin ist. Es geht um die Frage, ob potenzielle Täter eine Möglichkeit, ein Hilfsangebot erhalten, bekommen, darauf aufmerksam werden, dass sie eventuell von ihren Taten abhält. Ich gebe es erstmal Frau Bergmann gern auch nochmal an Sie. Gibt es solche Einrichtungen, gibt es solche Möglichkeiten, dass, wir bleiben jetzt mal bei den Männern, vielleicht Männer spüren, da gibt es Fantasien. Und bevor ich diese Fantasien tatsächlich real auslebe, suche ich mir Hilfe, suche ich mir Unterstützung.
Also es gibt natürlich einige Projekte, die mit Tätern arbeiten. Sie haben vielleicht auch davon gehört, kein Täter werden ist eins, das bei der Charité angesiedelt ist und andere Universitätskliniken.
Das gibt es ja schon sehr lange bei der Charité. Ne? Das gibt es ja schon sehr, sehr lange.
Das gibt es schon lange und es gibt aber nicht nur an der Charité, da gibt es jetzt noch viele andere Kliniken, die auch damit arbeiten. Und es geht dann vor allen Dingen darum, den potenziellen Tätern klar zu machen, was eigentlich wirklich mit den Kindern passiert. Ich habe mir das mal angeguckt vor Ort. Das war keine nette Stunde, muss ich sagen, weil die dann wirklich auch Videos zeigen und sagen, also das geht jetzt in den Kindern vor, weil die Täter sich ihre Taten ja auch schönreden. Also du willst doch das, was hier passiert. Also das ist ziemlich unangenehm, sich das anzuhören oder anzusehen, aber es ist, glaube ich, auch mal nötig. Und dann versuchen sie eben wirklich klar zu machen, was passiert, um sie auf die, um über diese Erzeugung auch einer Empathie, so würde ich das wirklich nennen, den Tätern klar zu machen, dass sie eben sich von bestimmten Situationen fernhalten müssen. Das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja, sie dazu zu ermächtigen, Situationen zu meiden, wo es passieren könnte.
Vielleicht kann ich Stelle noch ganz kurz ergänzen. Täterarbeit ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und gleichzeitig, ich habe beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen mir vielfältig Missbrauchsmaterial angesehen, also Taten angesehen in Video, in Ton. Und das, was Sie da sehen, vielfältig, das ist Macht. Das ist nicht sexuelle Lust oder wie immer man das nennen kann. Das heißt, man muss sich immer klar machen, wir sprechen von unterschiedlichen Arten, warum sexuelle Gewalt ausgeübt wird. Und deswegen braucht es auch unterschiedliche Antworten.
Herr Benasser ist am Telefon. Ich grüße Sie aus Esslingen.
Ja, hallo zusammen. So, mein Anliegen ist so, ich habe drei Kinder und als meine Kinder im Kindergarten waren, haben wir Elterninitiative gehabt und wir haben oft entweder Polizei oder Vereine und so und die Kinder dieses Thema nahegebracht. In der Schule, jetzt in der Schule und das ist ein Tabu. Das ist ein unangenehmes Thema und keiner will sich damit beschäftigen. Und ich finde, dass dieses Thema gehört in den Schulplan, dass das so öffentlich wird bei den Kindern, dass sich die Kinder auch lernen, sich dagegen zu wehren. Man sieht auch in verschiedenen Bereichen, wenn man was zu einem öffentlichen Thema, solange das geschwiegen wird und akademisiert wird und passiert ja nichts. Warum nimmt man das nicht auf den Lehrplan, dass man die Kinder, dass sie sich damit genau beschäftigen? Wenn das richtig öffentlich wird, wird auch kein Scham. Solange das Tabu ist, entsteht Scham. und da können sich die Kinder dagegen wehren.
Herr Bender, sehr herzlichen Dank dafür. Ich glaube, Frau Klaus ist da genau die richtige Ansprechpartnerin. Frau Klaus.
Genau, ich bin sehr dankbar für diesen Hinweis und ich teile ihn zu 100%. Alle Kinder und Jugendliche gehen in die Schule. Und deswegen ist Schule tatsächlich Dreh- und Angelpunkt. Deswegen braucht es dort Schutzkonzepte. Schutzkonzepte beziehen Kinder und Jugendliche an der Schule ein, beziehen die Eltern ein, schaffen genau diese Sprechräume. Ich bin sehr froh, dass mittlerweile 4 Bundesländer, ich nenne sie auch sehr gerne, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Berlin, haben in Schulgesetzen die Verpflichtung zu Schutzkonzepten. Alle Schulen müssen ein Schutzkonzept haben, verabschiedet. Hessen steht kurz davor. Meine Mahnung geht tatsächlich an alle anderen Bundesländer, es braucht diese Schutzkonzepte und es braucht die Verbindlichkeit und wir brauchen es insbesondere, weil sexuelle Gewalt eine sehr spezifische ist, die ich nicht sehe.
Gehört der Lehrplan dazu, Frau Klaus? Wenn Sie sagen,
der Schutzkonzept Lehrplan gehört insofern dazu, als in der gemeinsamen Entwicklung Kinder und Jugendliche einbezogen werden. Ob das dann mal der Deutschlehrer macht, mal der Biolehrer, das ist vollkommen egal. Es braucht diese Aktivitäten und die Sichtbarkeit für das Thema an Schule.
Stichwort Strafen und Verjährungsfristen taucht auch auf, Frau Bergmann. Kann man über Strafen, über längere Verjährungsfristen, kann man darüber potenzielle Täter abhalten? Ist das möglich oder sehen Sie das als sehr schwierig an?
Ach, wenn es so einfach wäre, glaube ich, ja, sage ich mal als Antwort, dann hätten wir das relativ schnell im Griff. Wir haben ja Verjährungsfristen schon an dem runden Tisch und später auch nochmal verlängert, sowohl für das Strafrecht als auch für das Zivilrecht. Das Problem ist natürlich, dass sehr viel immer schon verjährt ist, weil wir eben diese lange Zeit hatten, wo überhaupt nicht drüber geredet wurde und nicht viel passiert. Das heißt, jetzt kommen ja auch zu uns zu vertraulichen Anhörungen Menschen, die sind zwischen 40 und 50. Und da spielt natürlich das Thema Verjährung eine große Rolle. Aber wir wissen auch alle miteinander, auch, wie schwer es ist, in einem Verfahren tatsächlich erfolgreich zu sein. Bei Taten, die eben lange zurückliegen. Und die Verjährungsfrist, die setzt ja auch relativ spät erst ein und dauert auch relativ lange im Strafrecht. Das heißt, da liegt sehr viel Zeit zwischen der Tat und der Anzeige oder dem Verfahren. Es ist ein schwieriger Prozess. Und ich glaube, da reicht es eben auch nicht, dass man mit Verjährungsfristen agiert, sondern wichtig ist eben wirklich, dass man früher anfängt. Ich sage ja immer, wenn ich mit Betroffenen spreche, die 50 sind, dann denke ich, oh, ich möchte aber, dass in einigen Jahren nicht mehr jemand mit 50-Jährigen sprechen muss, die das erlebt haben als Kinder oder Jugendliche. Also, dass wir so viel Kinderschutz hinbekommen, dass eben sehr viel weniger passiert. Wir werden es nie ganz vermeiden können, aber dass wir nicht mehr diese wirklich vielen Fälle haben, um die es ja jetzt auch geht bei den Älteren, die wir ja auch mit im Blick haben müssen. Das ist jetzt nicht die Zielgruppe der Kampagne, aber die setzt ja dort an, damit wir nicht wieder Ältere haben, die sehr spät dann erst da die Möglichkeit haben, aufzuarbeiten.
Herr Fock, wir haben noch genau eine Minute. Deswegen die Frage an Sie. Gibt es die Hoffnung auch bei Ihnen, wie wir Sie gerade von Frau Bergmann gehört haben?
Ja, natürlich. Also ich denke, auch mit jeder Kampagne steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau diese Anbahnungsgeschichten früher unterbrechen können und dass Kinder und Jugendliche dadurch per se weniger sexuelle Gewalt erleben werden. Ganz ausrotten, um das mal so auszudrücken, denke ich, werden wir es nie schaffen. Aber wenn wir die Fallzahlen deutlich runterkriegen, wäre das schon mal ein Segen.
Gegen das Wegsehen, wie Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt werden können, das war unser Thema heute in der Lebenszeit mit Kerstin Klaus, der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs. Dann hatten wir mit dabei Christine Bergmann, Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs und Ingo Fock, erster Vorsitzender des Vereins gegen Missbrauch in Göttingen. Ich danke Ihnen, Frau Bergmann, nochmal, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind, uns wegen eines Krankheitsfalls ausgeholfen haben. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.